Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Gloria, ich möchte Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung begrüßen. Mein Name ist Andrea Marti. Ich bin im St. Othmarsberg in Utzne beim Pater Josef Maria und er wird uns heute in seine Berufungsgeschichte einweihen und ich freue mich darauf und möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen, Pater Josef Maria.
Ja, danke auch euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, es grüße und es gelobt sei Jesus Christus, den wir gerade der Heiland zuerst grüßen. Ja, ich danke, dass ich die Gelegenheit kriege, ein Interview zu geben über meine Berufungsgeschichte. Von denen gibt es ja Millionen, weil jeder Mensch hat seine eigene Berufung. Gut, ich habe jetzt die Gelegenheit, über mich zu sprechen und das mache ich mit Freude. Ja, wie Andrea bereits erwähnt hat, mein Name ist Pater Josef Maria Schneider. Das ist der Familienname. Und bin aufgewachsen im schönen Pfalzertal. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen Werbung mache. Pfalzertal, das ist in der Val Lumnizia im Bündner Oberland. Da bin ich 1955 auf die Welt gekommen, und zwar am 5. November. Also jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich inzwischen bin. Ja, und ich bin dort in einer Familie aufgewachsen, in einer grossen Familie, würde man sagen. Ich sage immer, ja, ich bin mit 10 Geschwistern aufgewachsen, was so natürlich nicht stimmt, als aufgewachsen schon, aber grundsätzlich sind wir sogar 13 Kinder. 2 Geschwister habe ich dann schon früher verloren, die habe ich gar nie kennengelernt. Also in dem Bündner Bergdorf, falls bin ich auf die Welt gekommen, in einer katholischen Familie, überhaupt falls ist noch ganz katholisch, ist ja das Dorf so eine alte Walzersiedlung, wo die vom Wallis mal hergekommen sind, vom 14., 15. Jahrhundert, haben die alle Gebräuche mitgenommen und natürlich auch ihren Glauben. Und der ist dann auch so erhalten geblieben in der Reformation. Hingegen dann die viele romanische Gemeinden ringsum, die haben dann zum neuen Glauben konvertiert. Aber weil wir halt so ein abgelegenes Tal sind, immer noch eigentlich, haben wir können die Sprache und Kultur und so weiter erhalten bis heute. Ich muss zwar ehrlicherweise sagen, was ich jetzt rede, ist nicht das klassische Pfalzerdeutsch, sondern es ist so ein Mischmasch vielleicht von vielen Dialekten, die ich mir halt angeeignet habe, weil ich relativ schon früh von Pfalz weggezogen bin. Aber ein Müsterli könnte ich euch ja gleich geben, wie das bei uns stöhnt, falls ich. Wenn wir einander so auf dem Dorfplatz begegnen, dann sagen wir, guten Tag, Katrin, wie geht's? Hast du es gut? Und dann wird sie auch gerade antworten, no, es geht so, ich habe halt auch so meine Gebräste. Ja, weisst du, bei uns ist halt auch nicht immer alles so, wie es sie sollte. Und so weiter. Das ist ja so das klassische Pfalzer-Dialekt. Aber meine Mutter ist St. Galler Oberländerin. Und die haben natürlich wieder einen anderen Dialekt. Weil die kommt von Pfäfers oben runter, gell? Und die beiden Dialekte, also sowohl das von der Mama, das heisst natürlich vom Nene und von der Nana, die auf St. Margrethenberg gelebt haben, habe ich natürlich auch das Dialekt übernommen. Ich sage aber, das ist jetzt passé, ich rede nur noch das, was ihr jetzt gehört. Ja schön, zurück zu meiner Kindheit, wo eigentlich die ganze Berufung ja angefangen hat, oder? Man wird ja in die Welt hineingeboren, nach einem Plan, also aus Liebe Gottes. Und Gott hat immer einen Plan mit jedem Mensch und damit beginnt ja schon immer eine Berufung. Das heisst ja nicht, dass man danach muss ins Kloster oder Priester werden muss. Bei mir ist es aber offenbar so, schon in die Wiege gelegt worden. Das hat dann auch meine Mutter mal immer wieder bestätigt, schon als kleines Bubli. Aber ich kann mich daran nicht mal erinnern, es soll schon mal ein Kapuziner so vorbeikommen sein im Dorf, oder? Die haben so ihre Missions Vorträge oder Missionssonntag und haben dann auch so die Hausbesuche gemacht und gefragt, ja, da bin ich noch der Seppli gewesen, der Seppli, ja Seppli, was willst denn du werden? Und offenbar habe ich das schon gewusst und einfach gesagt, Pfarrer, wobei ich natürlich nicht verstanden habe, was das beinhaltet, oder? Vermutlich habe ich das nur immer einfach gesehen von unserem Pfarrer im Dorf, mit denen ich gross geworden bin und ich war ja nachher auch Ministrant gewesen bin, eben im ganzen katholischen Umfeld aufgewachsen bin, in einer katholischen Familie, ist das für mich eigentlich so etwas von klar schon gewesen, von frühester Jugend an. Und auch in der Schule, also wenn sie nachher gefragt haben, so, Josef, was willst denn du mal werden? Ja, dann habe ich immer gewusst, ja, ich will Pfarrer werden oder Priester. Ja, wunderbar. Wenn man das am Anfang vom Lebens schon weiss oder quasi weiss, du bist dazu bestimmt, ohne dass das hast du hundertfach und tausendfach hinterfragen. Also, auch wenn ich dann viel später ins Kloster gegangen bin oder Priester geworden bin, also die Berufung, man kann eigentlich da nicht von einer Spätberufung reden, ein Spätberufener, so stimmt das nicht, sondern ich habe das Gefühl, dass ich schon von Kindheit an berufen war für ein spezielles Leben in Gott oder mit Gott, was sich aber dann eben erst mit den Jahren und Jahrzehnten herauskristallisiert hat und verwirklicht hat. Ja, in dem Dorf Pfalz bin ich also mit 10 Geschwistern aufgewachsen. Davon sind 7 Schwestern und 3 Brüder, also leibliche Brüder und Schwestern. Und ich war der erstgeborene Sohn. Das war natürlich für den Papa eine riesige Freude, nachdem vorher 4 Mädchen auf die Welt gekommen sind. Und jetzt kommt endlich mal der Stammhalter. Und offenbar hat ihn das so berührt, dass er eigens auf Ilanz rausgefahren ist. Das ist das nächste grosse Dorf außerhalb vom Walsertal. Übrigens die erste Stadt am Rhein, wer das noch nicht weiss. Und ist dort eine ganz neue Schuhe gekauft für sich, für die Taufe. Und er hat in der gleichzeitig noch Fleischposten. Metzgerei hat es damals noch nicht gegeben, damals in den 60er Jahren. Und dann kommt er heim und dann voller Freude mit diesen Schuhen. Die Mutter fragt ihn, und wo hast du denn das? Ja, das habe ich noch ganz vergessen. Dann sind ihm einfach mal die Schuhe für die Taufe von seinem ersten Sohn wichtig gewesen. Wir haben in der Familie selber immer ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist recht katholisch, aber wir haben auch den Rosenkranz gebetet, ein Gesetz. Also am Abend ist immer die ganze Familie zusammengekommen, da hat der Vater immer einen grossen Wert darauf gelegt. Er war Maurer von Beruf, Mama natürlich Hausfrau. Ich meine, mit 10 Gofen hast du natürlich hart genug daheim. Und natürlich nachher, für das Jahr durfte ich Ministrant werden, in der Pfarrkirche und dort ist man ja bei den Schülern Gottesdienst, jetzt noch fast jeden Tag, kann ich mich erinnern. Und das war schon morgen im Frühjahr, es war Frühmess. Und dann bin ich auch dort Ministrant gewesen. Am Anfang haben wir dort alles noch auf Latinisch gemacht, also die Stufengewertli, die könnte ich noch fast ein bisschen. Und das hat mir alles immer so gefallen, oder? So, eben schon hoch am Altar, am Pfarrer dienen. Und vielleicht ist dort einfach schon der Wunsch, ach, ich möchte auch so mal etwas werden, eben Priester oder Pfarrer, Halbpfarrer. Der Wunsch war immer da in mir, weil als ich dann so in die 6. Klasse gekommen bin, haben wir uns dann ernsthaft gefragt, ja, was machen wir jetzt mit dir, oder? Wenn du jetzt Priester werden willst, musst du halt studieren, oder? Gehst ins Gymnasium. Und dann ist Diesentis, das Kloster Diesentis mit dieser Klosterschule, das naheliegendste gewesen. Von Pfalz aus ist ja das nicht so weit. Wobei, ich bin dort dann auch im Internat gewesen. Dann ist man dann halt höchstens zu den hohen Festtagen mal heimgekommen. Das war ja so die erste Zeit gewesen, wo ich auch längere Zeit von daheim weg war. Also wirklich längere Zeit. Wir haben zwar schon in den Sommerferien, also wo ich noch in der Schule war, sind so die Bergkinder auch immer wieder mal ins Sonderland geschickt worden. Also nicht als Verdingkind, sondern das ist ja so offenbar vom Sozialamt oder von der Caritas eingefädelt worden, dass die kinderreichen Familien haben können, einige davon halt im Sommer zu einer Familie gehen, ins Sonderland. Und ich kann mich erinnern, die erste Stelle, sage ich jetzt mal so, war in Kirchberg, St. Gallen, bei einer Bankerfamilie. Ja, und nachher bin ich dann auch noch irgendwo auf Bonnstetten gekommen. Und das waren alles so schöne Erfahrungen gewesen, mal weg von daheim. Schon mal etwas anderes kennengelernt. Also der Horizont hat sich da schon recht erweitert. Aber dann eben so mit dem Gymnasium, dies und dies, hat es dann halt längere Unterbrüche gegeben von der Familie. Und in diesem Dienst ist man ja dann immer im Internat und im Kloster drin, das ist ja eins. Und auch dort hat mich die Liturgie, die Patres, hat mich immer fasziniert. Das hast ja, die Lehre hast du immer gehabt, das sind Patres vom Kloster, diesen Dienst. Auch im Chor habe ich dort mitgesungen. Also eigentlich schon auf das Ziel hingestudiert, aber das war alles noch Gymnasium gewesen, ja. Dann ja, haben sich aber halt schulische Schwierigkeiten sind da aufgekommen. Vermutlich hat das einfach mit meinem IQ ist das im Zusammenhang gestanden. Einfach so bei den schwierigen Fächern wie Algebra oder die alten Sprachen. Da habe ich auch Mühe, auch Latein am Anfang noch. Weil ich eher so ein musischer Typ bin. Also Zeichnen und Musik, das habe ich immer Sechser gehabt, aber in den schweren Fächern, wo man muss denken zum Teil, also nein, man muss ja immer denken, sich erinnern, auswendig lernen, das ist mir auch schwer gefallen, so dass ich dort schon in der ersten Latein müssen, so die zweite oder eigentlich nur mal die Klasse wiederholen. So einen ersten Dämpfer, schon, könnte man schier sagen, auf dem Weg von der, zum Priestertum. Wir haben dann gefunden, okay, vielleicht ist dies einfach eine Nummer zu gross. Oder? Das ist ein Riesenbetrieb und die hatten eine grosse Klosterschule gehabt, damals und heute auch noch, was ich weiss. Und so bin ich dann auf Anraten von meinem späteren geistlichen Vater Willi Studer, Domherr, ist jetzt inzwischen auch schon gestorben, der hatte Connections mit einem Progymnasium im Lötschental, in Kippel. Das war also eine kleine Schule, die hat die erste und zweite Latein geführt. Und dann waren dort nur noch 30 Studenten gewesen, in der Schule und im Internat, in dem wunderschönen Lötschental. Das ist geführt worden von der Oblat vom Heiligen Franz von Sales. Leider besteht das auch nicht mehr, die Schule. Und dort ist mir der Knopf aufgegangen. Also in einem kleinen Umfeld, da konnte ich besser mich entwickeln, entfalten. Die Lehrer haben natürlich auch mehr Zeit auf die einzelnen Schüler einzugehen. Leider hat der Aufenthalt dort im Lötschental nur 2 Jahre gedauert. Und dann ist man dann nach Schweiz gegangen. Weil auch dort waren die Oblaten vom Heiligen Franz von Sales. Ist also das, wie gesagt, nur ein Progymnasium gewesen. Und dann ist man dann nach Schweiz ins Kollegi übersiedelt. Wobei die Paten auch ein Haus für sich hatten, wo wir gewohnt haben als Interne. Sind dann aber jeden Tag abends ins Kollegi Maria Hilf. Und dann haben sich wieder die alten Schwierigkeiten eingestellt. Das war halt wieder der grosse Schulbetrieb gewesen. Und dann einfach die Fächer, halt, Mathematik, Algebra, die halt für die Notengebung sehr wichtig waren. Ja? Die haben es halt ausgemacht, der Durchschnitt. Da hatte ich einfach echt meine riesen Mühe gehabt. Und dann ist wieder das Problem gekommen, ja, du musst eigentlich die 3. Klasse wiederholen. Und so sind wir dann halt nochmal ernsthaft über Bücher, das heisst auch meine Eltern haben dann einen Berufsberater mal auch eingeschaltet. Das ist sehr hilfreich, wo Und ich kann auch sagen, hey, da hast du deine Fähigkeit, oder? Klar, da hast du jetzt halt deine Mühe, oder? Aber das ist ja schon mal gut zu wissen, oder? Und dann denke ich gerade, ja gut, wenn ihr das Studium so, so Mühe macht, oder dich quasi von Klasse zu Klasse musst, dich durchkämpfen, ja, wäre ja auch das Erlernen von einem Beruf eine Option. Und ich habe das dann auch mit meinen Eltern natürlich angesprochen oder müssen besprechen, ist klar gewesen. Dann habe ich mich tatsächlich, oder wir haben uns entschieden, das Studium abzubrechen. Jetzt kannst du nicht studieren, also dann wirst du wahrscheinlich auch nie Priester werden, oder? Das war also mal der erste Schock gewesen, ein bisschen. Aha, also du kannst eigentlich nur Priester werden, wenn du halt auch im Studium deine Leistungen bringst, oder? Zumindest damals ist es noch so, dass es so war. Heutzutage kannst du das auch über den dritten Bildungsweg oder durch eine abgeschlossene Berufslehre oder so Lebenserfahrung kannst du ja ins Studium steigen, wo dann ein bisschen anderen akademischen Charakter hat. Ja gut, haben wir uns das so überlegt und so mit 15 bin ich dann damals gewesen, nach den 3 Jahren, maximal 4 Jahren Gymi. Und ich bin dann zur Ethischen Bahn gegangen oder bin dort aufgenommen worden, durfte die Lehre machen. Und das ist, ich muss im Nachhinein sagen, das ist eine sehr wertvolle Zeit, weil da bist du plötzlich auch so verantwortlich geworden, oder? Am Anfang natürlich in der Stiftung noch nicht so, aber nachher als Eisenbahner, so hat man uns noch gesagt, oder Stationsbeamte, heute heisst das Betriebsdisponent und so weiter, bin ich dann auf verschiedenen Bahnhöfen herumgekommen, im Netz von der Ethischen Bahn und dieses können lernen, Fernüberwachung vom ganzen Netz, hat dann so Bahnhöfe mit Poststellen, oder? Also bei einem breiten Spektrum war da abgedeckt. Und ich habe mich dann, ja, nachdem ich jetzt einfach so die ersten paar Jahre Wanderjahre hinter mir auf dem Netz von der Ethischen Bahn, habe ich mich auf diesen Tisch wieder wählen lassen, zwar auf dem Bahnhof natürlich, als Betriebsdisponent in der 17. Lohnklasse. Da fragt sie mich nicht, was das, wieso die Abstufung so ist. Wahrscheinlich der Bahnhofvorstand hat dann die 11. Lohnklasse gehabt und der Generaldirektor vermutlich der 1. oder so. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Beruf, uniformiert schon natürlich, und auch wenn, nein, es hat ja so Dienste gegeben, Frühdienst, Nachtdienst, dann bist du ganz allein auf dem Bahnhof gewesen. Wir entscheiden, wenn ein Zug reinfahren lässt oder was ist für Anordnungen zu treffen. Auch nach dem Kontakt mit der Kundschaft am Schalter, das hat mir eine sehr, sehr Selbstsicherheit gegeben, weil ich eher so ein schüchs Bubli war oder bis vielleicht immer noch von Natur her. Wir würden zwar das Geschwister die anderes bestätigen, dass ich auch durchaus wild war in der Jugend, als das brave Bubli. Bin ich eben dann nicht, sondern konnte meine Schwester recht mal traktieren. Das erzählen die mir natürlich immer noch, aber ich habe doch keine Ahnung mehr, dass ich so ein Böse war.
Наш насущный дождь.
Wir sind zurück in der Sendung, wo es um die Berufungsgeschichte vom Pater Josef Maria Schneider von der Abtei St. Ottmarsberg geht. Er erzählt über seinen Berufungsweg. Und wir haben vor der Musikpause schon viel gehört und freue mich jetzt auf die weiteren Ausführungen vom Pater Josef Maria. Wie ist es mit Ihrer Berufung dann weitergegangen?
Die Berufserfahrung bei der Hedischbahn war also ein ganz wichtiger Schritt gewesen, auch jetzt natürlich im Hinblick auch für die Weiterentwicklung der Berufung. Weil es ist genau in dieser Zeit wieder die Frage aktuell geworden, ja wieso ist, lässt mich das immer noch nicht in Ruhe, ja, Priester zu sein oder Priester zu werden. Warum läuft mein Weg so anders? Weil ich habe doch auch schon eine Bekanntschaft gemacht mit einem Mädchen aus dem Bündner Oberland. Also wenn ich die genommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich Romanisch nicht gelernt. Irgendwo ist es einfach dann klar geworden, ich muss dieser Frage noch weiter nachgehen. Oder? Ich hätte mir durchaus auch eine Familie mittlerweile vorstellen. Ich bin doch dann schon 20 gewesen, 22. Und ich war 8 Jahre bei der Hedischen Bahn gewesen. Und trotzdem habe ich das nie eben in Ruhe gelassen. So dass ich dann wieder so eine sehr wichtige Entscheidung gefällt habe. Gesagt, so, dann lasse ich jetzt mal den Beruf vom Eisenbahner hinter mir. Und auf Tipp von einem Kamerad, der Senjes war oder Sedrun, der ist dann immer so alle Jahre mal dort am Bahnhof vorbeigekommen. Zu diesem Dienst hat sein Gepäck hingestellt. Mit dem bin ich so ins Gespräch und habe dann erfahren, dass der Schweizer Gardist ist. Und ich habe dann gefunden, hey, das wäre doch auch eine Option für mich. Geh doch in den Schweizer Garten, oder? Vielleicht findest du dort deine Antwort am Zentrum der Kirche. Und das habe ich dann auch gemacht. 1981 habe ich bei der Bahn gekündigt und bin dann im März 1981 in den Schweizer Garten gegangen. Und bin dann auch Gardist gsi dort für 3,5 Jahre. Und tatsächlich dort viel Zeit fürs Gebet auch. Auch wieder in dem Umfeld, das mir ja sehr behagt hat, oder? Das kirchliche Ambiente. Noch gerade vor dem Schlafzimmer vom Papst quasi, oder? Das ist natürlich eine sehr eine tolle Sache für mich. Nur schon, dass ich denke, hey, da drinnen schläft der Stellvertreter Christi und du darfst nicht bewachen, oder? Nicht schlecht. Schön. In dieser Zeit habe ich mich dann wirklich mit der Frage auseinandergesetzt, lieber Gott, was willst du? Und das ist dann relativ klar geworden, dass ich Mönch werden möchte. Zunächst einmal einfach Mönch, oder? Was dann nachher folgen könnte mit Weiterstudium, das ist dann noch nicht so relevant gewesen, sondern einfach mal zu wissen, wo ist mein Platz, oder? Wo rufst du mich hin? Gut, das ist nicht gerade Uznach an erster Stelle gestanden, weil ich echt auf der Suche war, wo willst du, dass ich dir am besten dienen kann als Mönch. Wie gesagt, das Benediktinische hat mich sehr angesprochen, die Liturgie, dann die Grossfamilie, oder, weil ich ja selber aus einer grossen Familie gekommen bin, habe ich da irgendwo meine Zukunft gesehen. Und das nicht einmal ohne grosse Ängste, oder, sondern das habe mich da immer wohl gefühlt. Aber der Ort, den, wo es hin soll gehen, das war nicht so klar gewesen. Darum habe ich dann noch nach der Garde kaum wieder unten gewesen und am 6. Mai meine Vereidigung hatte, ist dann gerade eine Woche später das Attentat auf Papst Johannes Paul II. Verübt worden. Und ich hatte dort auch Dienst auf dem Petersplatz als sogenannte Thronwache und bin dann gerade ein bisschen Zeuge geworden von dem Attentat, was für mich auch sehr, sehr einschneidend war. Ja, wie Christus nachfolgen, das kann einfach auch bedeuten, dann halt für ihn sterben, oder? Da war es jetzt so ganz offensichtlich gewesen, dass das Böse zu dem Mittel gegriffen hat, den Stellvertreter auszulöschen. Oder? Also der Ernst von der Nachfolge ist mir dann auch bewusster geworden. Ja, dann war natürlich auch noch das Heiligsjahr dort mal dazwischen gewesen, ein außerordentliches und. Eine sehr, sehr wertvolle Zeit und ich würde sie sogar fast als die wertvollste bezeichnen in der Suche nach der endgültigen Berufung. Der Ort war noch nicht so klar, darum habe ich dann noch so 4 Monate in einem französischen Kloster in Ligugé einfach so einen Aufenthalt gemacht, eigentlich mehr einen Sprachaufenthalt, aber auch in einem Benediktinerkloster, sehr kontemplativ. Okay, dann einen weiteren Sprachaufenthalt habe ich dann in Kanada gemacht, in Vancouver, bei den Benediktiner. Auch einfach so 4-5 Monate, um eigentlich ein bisschen herauszufinden, Gott, können Sie, dass du mich auch im Ausland vielleicht willst, oder? Dass ich dann Uznach gewählt habe, nicht irgendwie dies, eben, wo ich ja fast zu Hause war, wo alles begonnen hat, oder einsiedeln, dann sind es so rationale Gründe, ja, Lehrer will ich mal nicht werden, oder? In einem so Kloster, und das wird vermutlich auch so sein. Ich werde dann, wenn schon, dann schon, dann gerade ein bisschen nah. So eben an die Front. Wenn möglich. Und dann hat dann aber, Gott sei Dank, wo ich in Kanada war, in dem Kloster, hat dann einen Brief vom Pater Peter Ruckli, der von Uznach war, er ist jetzt auch gestorben, hat mir dann geholfen, um mich zu entscheiden. Das war für mich wieder das Zeichen vom Himmel. Weil ich in dieser Zeit eine Novene gebetet habe. Lieber Gott, jetzt musst du mir einfach zeigen, ich bin 30, oder? Und jetzt will ich einfach wissen. Und eben das Hin und Her, soll ich dort, gehöre ich auch dort her oder dort. Das hat mir einfach keine Ruhe gegeben. Und der Brief ist genau in dieser Novene gekommen vom Pater Beden. Was suchst du auch so lange? Man könnte dich auch hier brauchen, zuzunehmen, oder? Das war für mich das Zeichen und die Antwort. Und nachher ist der grosse Frieden eingekehrt, hat dann Abt Ivo damals geschrieben, ob ich dürfte da ins Kloster eintreten, was ich dann 1985 auch gemacht habe. Am 8. Dezember bin ich da mit einem kleinen Köfferli einmarschiert und dann halt den Weg durchlaufen vom Noviziat. So in der Zeit vom Noviziat oder auch nachher dann als zeitlicher Profess natürlich auch dran, weil muss ja auch seine Leute irgendwo einsetzen oder für was kann man sie brauchen. Und ist die Frage wieder aktuell geworden, weil ich es auch geäußert habe. Eigentlich hätte ich immer wieder Priester werden, oder? Auch die Berufung als Bruder ist okay. Und der Abt Ivo hat gefunden, okay, ja. Aber wir machen auch so einen Test, halt die psychologischen Test, wie es halt üblich ist. Und jetzt ist es genau das gleiche Problem wieder, oder? In gewissen Sachen komme ich sofort mit, kann gut kombinieren. Und in anderen Sachen brauche ich auch lange, bis es mal gleich macht, oder? Und für ein akademisches Studium ist das mühsam, oder? Wenn erst ein Jahr später gecheckt hast, was der Professor heute gesagt hat. So dass wir eigentlich vom Studienweg abgesehen haben und ich bin in die Missionsprokure gekommen. Das war für mich alles tiptop in Ordnung. Ich bleibe Bruder Josef Maria, no problem. Ich habe das quasi ein bisschen abgeschrieben. Ich fand, okay, denn, wenn das dein Willen ist, will ich es einfach auch annehmen, oder? obwohl ich nie ganz begriffen habe, wenn du doch eine Berufung hast als Priester, warum wird es denn nicht eine Realität? Das ist dann erst später geworden mit dem Abt Marian, der jetzt Weihbischof ist, der selber vielleicht auch ein bisschen komplizierten Berufungsweg hatte, hat das auch erkannt. Und wo er Abt geworden ist, habe ich das einfach auch nochmal ein bisschen geoffenbart. Schau, irgendetwas ist halt immer noch in mir drin, oder? Und er hat dann sofort gewusst, hey, da muss er handeln, oder? Und er hat gesagt, du, dann schicke ich dich ins Studium. Und zwar nicht nur mich, sondern auch noch gerade den Pater Matthias. Wir, die einfach Brüder sind am Kloster. Also das war dann wie eine Bombe. Du, ich schicke dich noch ins Studium. Und ich durfte es dann machen, das Theologiestudium hineinsiedeln, denn damals noch die theologische Schule kam. Aber da bin ich ja schon 45. Ja, 2000 habe ich angefangen und bin dann 2004 fertig geworden, das Jahr Diakon und dann Priester war im Jahr 2005, wo mich dann der Erzbischof von Astana, Thomas später, geweiht hat, weil dort schon bekannt war, ja, wir wollen ja eine Neugründung machen und ich gehöre zu einem Pionier zusammen mit Matthias. Und dann habe ich natürlich gerade meinen zukünftigen Oberhirte gefragt, ob er mich will weihen. Das war dann auch da gewesen, am 11. Juli, am Benediktstag 2005, bin ich zum Priester geweiht worden. Nach vielen, vielen Jahren von Hoffnungen, oder? Wird das mal eine Realität? Und wieso so lange warten? Warum diese Umwege? Aber im Nachhinein alles verständlich, oder? Gott hat eben einen Plan mit jedem und er geht auf deine Stärken, auf deine Schwächen ein. Wenn ich mir vorstelle, würde ich wäre schon mit 20, 25 im Priester gewesen. Ich glaube, ich wäre nicht mehr dabei oder wäre vielleicht auch weggekommen oder abgekommen. Oder? Bei mir hat es einfach viel Zeit gebraucht, weil ich einfach ein Spätzünder bin. Ja, und dann ist dann gerade der nächste Hammer gekommen in dieser Berufung. Dich schicke ich nach Kasachstan. So war die Idee von Abt Marian damals. Wir machen dort eine Neugründung. Das war natürlich dann ganz speziell, die 10 Jahre. Weißt du, als Neupriester wirst du, was ich denke, da jetzt ist man ja froh um junge Priester in der eigenen Abtei. Der Marian hat die Vision gehabt, wir müssen weiterhin an unseren Grundauftrag glauben, auch in die Mission zu gehen und auch Personal, nicht nur Finanzen zur Verfügung zu stellen. Und dass wir dann in Kasachstan angefangen haben, ist natürlich auch etwas Spezielles. Das sind doch unsere Mitbrüder vom Obersberg immer so in Tansania oder Kenia im Einsatz, zwar noch bis heute, aber gerade in ein kommunistisches Land, Kasachstan, wo das zur Rede war, zur Sprache ist. Das Erste, was ich gemacht habe, ist einen Atlas geholt, um zu schauen, von was redet da unser Abt Marian, oder wo will der uns da einschicken? Das habe ich noch nie gehört, Kasachstan, Zentralasien, okay, aber du kannst ja nicht so recht einordnen, was alles dazu gehört. Okay, interessante Berufung, he? Du wirst gerade als Neupriester da ins Wasser geschmissen, in Mission, was ich ja haben will, oder? Obwohl ich ja viele Jahre in der Missionsprokura geschafft habe, so eher auf dem logistischen Gebiet, vom Versand von Hilfsgütern nach Tansania, dann aber nach dem Studium doch noch in Mission zu gehen, aktiv. Das war auch wieder ein Aha-Erlebnis. Also, mei, lieber Gott, du hast doch noch einiges vor mit mir, oder? Und dann schickst du mich gerade als Erstgründer oder Pionier, zusammen mit einem anderen Mitbruder, in das Kasachstan. Jetzt sind wir ja dann in das nationale Heiligtum gekommen, das Dorf Osornoi, das ist aber nicht vergleichbar mit Einsiedl oder mit Fatima oder Lourdes mit einer grossen Wallfahrtsort, sondern einfach ein kleines Steppendorf, weit weg von der Hauptstadt, draussen in der Steppe. Und da haben wir dann ein kleines Häuschen beziehen, also ein altes russisches Häuschen, noch aus den 60er Jahren. Mit 3 Zimmerchen, keine Dusche, WC, das war alles draussen im Garten, kein fließendes Wasser, also einfach so wie die Menschen dort gelebt haben. Und da hat es uns jetzt herverschlagen. Und da ist dann so meine Berufung dann schon mal geprüft worden. Ja, so, daher habe ich dann mal so richtig gespürt, da musst du einfach vieles loslassen. Ich war ja vorher ja schon fast 25 Jahre im Kloster oder 20. Mit allem, was wir ja hatten, ein europäischer Kloster. Es fehlte mir an nichts, oder? Und da kommst du einfach wieder so quasi an Basic arm zu beginnen, oder? So quasi ohne nichts. Und das hat mich noch viel, viel Substanz gekostet, auch fast ein bisschen Glaubenskraft, oder? Glaubst du jetzt immer noch an den liebenden Gott? Weil das ist so anzufangen. Ja, Russland, das sprach schon. Ganz etwas Neues gewesen. Jetzt kann sie zwar, ich kann sogar mal etwas auf Russisch sagen, ist ein wunderschönes Segensgebet. Da blagoslavite tibia Gospod i sachrani tibia, da prisritna tibia Gospod svetlim licim svojim i pamiluje tibia, da bratit Gospod lice svojo na tibia i dast tibi mir. Das wunderschöne Segensgebet, wo man sagt, segne dich der Herr und er behüte dich, er lässt, er möge sein Antlitz auf dir leuchten. Ja? Aber da habe ich die Sprache noch nicht können. Oder? Wir mussten das quasi von Grund auf müssen mühsam erlernen. Wir sind eigentlich dort schon von allem Anfang auch in die Pfarrei pastoral reingeschmissen worden, Gott sei Dank, weil ich das ja auch wollte. Oder? Priester sind eins für mich auch dann Pferdlisse. aber dann hat es gerade geheißen, es ist alles Russisch. Deutsch hätte quasi niemand mehr können. Vielleicht nur so alte Gesessene, weil die Dörfer dort in der Steppe, die sind ja alle besiedelt worden durch polnische Emigranten oder eben auch ehemalige Deutsche von der Wolga, die sind im Zweiten Weltkrieg durch Stalin in die Steppe deportiert worden, damit sie ihm nicht in Gefahr geworden sind. Oder? Die Deutsche ihm plötzlich in den Rücken fallen. Also sind die einfach in die Steppe verbannt worden. Und es hat noch viele, viele von denen gehabt, ganze Dörfer. Und die haben wir eigentlich betreut. So die ehemaligen. Weil Kasachstan ist ja, ja, wie der Name sagt, dort leben die Kasachen. Und das ist ein Asiate, so. Und der Mongolei noch herstammen die Menschen, also Schlitzäugige und so weiter. Aber die sind alle Muslim gewesen. Also unsere Seelsorge hat primär den ehemaligen polenstämmigen Leute geholt oder deutschstämmigen. Aber die Sprache war natürlich sehr heavy am Anfang. Und dann halt eben das Umfeld, die Temperaturen, die wir im Winter hatten, mit ständig 30 Grad minus, oder? Das ist selbst für einen Pfälzer schon sehr anspruchsvoll gewesen. Und ich würde jetzt meinen, dass ich auch dort so die ersten gesundheitlichen Schäden erlitten habe. Dann jetzt spüre ich es plötzlich in den Knochen. Oder? Irgendwo ist mal auch die Kälte in die Glieder gestiegen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du für eine so Mission auserwählt worden bist, siehst du das natürlich auch als grosse Bevorzugung, Erwählung, oder? Gott hat dich erwählt für die Mission. Tragisch nur, dass wir sie hätten müssen aus personellen Gründen schliessen. Nach 10 Jahren haben wir die Gründung wieder müssen beenden. Und ich bin jetzt zurückgekommen. Vor gut 2 Jahren bin ich halt noch Vizemeister geworden vom Kloster St. Thomasberg. Ja, spiele auch an der Orgel, begleite eben so unsere Gebetszeit, kümmere mich da ein bisschen um. Jetzt ist es eine Familie aus Eritrea, so Flüchtling. Ja, dann schreibe ich ab und zu mal einen Artikel in der Südostschweiz. Und dann die Aushilfen, die hier anstehen. Und eben, ich darf immer Priester sein. Und was ich am liebsten mache bis heute, natürlich kostet es mich immer auch viel Energie, eine Predigt zu machen. Da merke ich immer noch die alte Schwierigkeit, oder? Logisch denken oder die Zusammenhänge sofort können zu machen. Aber was ich gerne mache, ist einfach Gottesdienst feiern. und Pfarrerli sein. Also ich bin eigentlich eher ein Dorffahrer, wie ein klassischer Mönch, der sich hinter Büchern versteckt und in seinen Zellen sich nur noch aufhält. Aber okay, offenbar haben die Haufen Berufungen in so einem Kloster auch Platz. Und darum tun wir auch diese Aushilfen immer gut, die wir hier machen dürfen, in der Nachbarschaft oder mal auch Exerzitien geben bei Schwesterkonvent. Und da merke ich, wie dankbar und wie glücklich mich ich das mache, eben Priester zu sein, obwohl natürlich immer ich auf meine Schwachheit und Trägheit zurückberufen werde. Also es ist natürlich immer wieder so die Frage, hey, du hast mich als Priester berufen, aber wie lebe ich denn das, oder? Du hättest doch 100'000 bessere Kandidaten gefunden für das Amt. Also so das Staunen über eine Berufung, das ist in mir enorm gewachsen, oder? Gott beruft einfach tatsächlich Sünder in sein Reich, um seine Botschaft zu verkünden. Und das tröstet mich dann auch ein bisschen über eben meine Mängel hinweg, oder? Oder über die Mankos, die ich halt dann im Leben immer so erfahren habe. Ja, das ist es also so. Nicht wahr.
Danke.
Natürlich, ich weiß nicht, ist das jetzt eine kurze Version gewesen. Man könnte natürlich noch viel ausführlicher sprechen über die Berufung. Dann wäre es halt die lange Version. Entschuldigung. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt doch ein bisschen Einblick gekriegt.
Im Fernsehen hat man gekriegt von einer Spätberufung, aber wenn ich Ihnen so zuhöre, Pater Josef Maria, finde ich das nicht eine Spätberufung, also wie Sie eingangs erwähnt haben. Eigentlich schon früh haben Sie gewusst, dass Sie Priester möchten werden. Das finde ich sehr, sehr schön. Danke vielmals.
Bitte schön.
Pater Josef Maria, wäre es möglich, uns nur den Segen zum Abschluss des Interviews zu geben?
Ja, das mache ich sehr gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne euch alle auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, auf die Fürsprache aller Heiligen und Engel, der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Spogam, das ist auch ein russischer Gruß, wenn man auseinandergeht, sagt man Gang mit Gott. Spogam.
Schön, danke vielmals. So wünsche ich Ihnen weiterhin reichen Gottessegen und das natürlich auch der ganzen Gemeinschaft vom St. Othmarsberg. Danke, Pater Josef Maria.
Ja, danke auch dir, liebe Andrea, für das Interview und euch Zuhörer und Hörerinnen fürs geduldige Mitlassen. Spogam.